Bücher, Hörspiele, Interviews.
Der Podcast.
Hallo und schön, dass du auch dabei bist. Mein Name ist Ben und wir beide starten jetzt gemeinsam in den wunderbaren Samstag. Ich habe dir heute ein spannendes Interview mitgebracht. Bevor ich aber mehr darüber erzähle, trinke bei natürlich klassischerweise unseren Tee am Samstag. Warte kurz. Sehr schön. Ist ein schöner Pfefferminztee, was ich in letzter Zeit ja wie ich häufiger trinke. Aber das passt irgendwie bei den Temperaturen ziemlich gut. Wie gesagt, ich habe heute ein Interview mit. Das habe ich vor ein paar Wochen stattfinden lassen dürfen. Ich habe mit einer ganz tollen Person gesprochen und wünsche dir viel Spaß jetzt mit den folgenden 1,5 Stunden. Da 1 Stunde 30 Minuten knapp. Und danach haben wir beiden uns nochmal ganz kurz wieder. Dann erzähle ich noch ein bisschen was. Ja, so wie du das bisher kennst. Ich wünsche jetzt mal viel Spaß mit dem Gespräch.
Einen wunderbaren guten Abend tatsächlich an dieser Stelle. Ich bin nicht alleine, sondern ich durfte einen wunderbaren Gast für ein Gespräch gewinnen. Doch bevor ich mehr über den Gast erzähle, lasse ich den Gast doch einfach mal lieber sich selbst vorstellen. Hallo.
Hallo in die Runde. Ich bin Christina Müller. Ich bin seit ungefähr 18 Monaten Verlegerin des Dörlemann Verlags und freue mich sehr, dass ich hier heute zum Gespräch eingeladen bin.
Sehr schön. Ja, wir freuen uns auch, dass du Zeit dafür hast. Denn das ist ja nicht selbstverständlich. Eine Verlegerin hat ja, wie ich, wahrscheinlich viel um die Ohren. Kannst du vielleicht so ein bisschen mal erzählen für die einzelnen Leute, die vielleicht den Dörlemann Verlag noch nicht kennen, was ist euer Verlag? Was macht euer Verlag vielleicht besonders?
Der Dörlemann Verlag ist ein Literaturverlag, der in Zürich, also in der Schweiz, seinen Sitz hat und ist tatsächlich ein relativ kleiner Verlag, den es auch noch gar nicht so lange gibt. Der ist jetzt gut 20 Jahre alt. Und der Dörlemann Verlag ist bekannt geworden mit Übersetzungen von internationalen Klassikern, also zum Beispiel aus dem Russischen, macht aber auch Gegenwartsliteratur, beispielsweise Autorinnen aus Deutschland wie Therese Essmann oder Silke von Bremen oder auch Autorinnen aus der Schweiz wie Laura Vogt. Und das ist so ein bisschen eine Mischung aus anspruchsvoller Literatur für Leute, die gern Klassiker lesen und aber auch den Stimmen der Gegenwart, die sich zu entdecken lohnt.
Sehr schön. Also das ist, es ist etwas ganz Besonderes. Also man muss sagen, man kennt ja so die klassischen Verlage, die sich sehr viel mit Belletristik beschäftigen und die diese Werke mehr so im Hauptrepertoire haben, um es mal vielleicht so zu sagen. Und bei euch ist es dann ja dieses Spezielle, dass ihr viel Wert auf Übersetzung legt, wie du es gerade schon gesagt hast. Kannst du vielleicht mal so erklären, wie es bei deiner Arbeit so ist, also worauf du quasi als Verlegerin den Fokus legst, wenn ihr neue Werke sucht, sondiert?
Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Gesichtspunkte, unter denen man das entscheidet. Also es gibt natürlich einmal die Verlagstradition, das heißt, die Leute haben ein bestimmtes Bild von dem Programm des Verlages, so wie ich es jetzt eben gerade versucht habe zu beschreiben. Also das heißt, die Leute erwarten bestimmte Bücher bei Dörlemann, die sie eben beispielsweise nicht bei, ich weiß nicht, Bastei Lübbe zum Beispiel erwarten würden. Mhm. Das heißt, man muss diese Erwartungen der Zielgruppe natürlich auch bedienen und dann Bücher suchen, die zu diesem Programm passen. Und innerhalb dieses Programms muss es natürlich aber auch ausgewogen sein. Das heißt, wir versuchen dann aus verschiedenen Bereichen, wie ich es eben gerade genannt habe, immer sozusagen ein bisschen zu haben. Also das heißt, wir versuchen in jedem Halbjahr, das Verlagswesen denkt ja in Halbjahren, ein, zwei internationale Literaturtitel zu haben, dann vielleicht ein, zwei, drei deutschsprachige neue Stimmen, dann gibt es auch noch das, was wir also im Verlagswesen gerne als Geschenkbuch bezeichnen. Da haben wir manchmal auch ein, zwei Titel. Also das kann zum Beispiel ein illustriertes Buch sein oder ein Sachbuch mit einem griffigen Thema. Und dann gibt es auch noch das Programmsegment, das bei uns unter dem Stichwort Alibi läuft. Das ist nämlich der Bereich der Krimis. Das sind allerdings keine aktuellen Krimis, sondern aus dem goldenen Zeitalter des Krimischreibens aus England, aus den 20er und 30er Jahren meist. Das heißt, das ist so eine Art Retro-Vintage-Krimi, die wir da auch noch betreiben. Und all diese Programmbereiche müssen natürlich befüllt werden. Das heißt, wir müssen jedes Halbjahr irgendwie ein Set quasi zusammenstellen aus all diesen Zutaten. Und es muss aber natürlich dann auch bei jedem einzelnen Buch irgendwie die Entscheidung fallen, das ist genau das richtige Buch für uns. Also jedes Puzzleteil sozusagen in diesem Gesamtbild muss ja auch irgendwie ein besonderes Puzzleteil sein. Das ist so ein bisschen die Herausforderung bei der Programmarbeit, denke ich.
Na, nicht schlecht. Das stelle ich mir sehr vielfältig und vielschichtig halt auch vor. Wie sieht denn da so dein, es ist immer blöd, wenn man so fragt, so eine Frage stellt, wie sieht dein typischer Tag aus? Kann ich mir zwar vorstellen, dass es den bei dir, bei euch nicht so wie ich gibt, aber wenn es einen klassischen Arbeitstag bei dir als Verlegerin geben sollte, wie sehe der dann aus?
Grob kann ich die Frage natürlich schon beantworten. Mhm. Ich glaube, interessanter wäre aber zu schauen, was wir im Verlag so in verschiedenen Monaten oder Jahreszeiten machen. Das ist, glaube ich, ein bisschen aussagekräftiger. Also letzten Endes sieht mein Arbeitstag meistens so aus, dass ich morgens als allererstes meine E-Mails lese und alles, was irgendwie geht, gleich beantworte, damit es eben weg ist sozusagen und ich danach versuche, an irgendwas Zusammenhängendes zu setzen. Das kann aber ganz unterschiedlich sein. Also beispielsweise ein Textlektorat oder ich kümmere mich manchmal auch um sowas wie Honorarabrechnungen oder wir müssen Werbetexte für die Programmvorschau schreiben oder wir müssen Motive für die Covergestaltung suchen oder was auch immer. Also das kann ganz unterschiedlich sein und ich versuche das dann eben immer so ein bisschen so zu gewichten, dass ich sozusagen die anspruchsvolleren Dinge am Vormittag mache, weil ich mich da besser konzentrieren kann. Und dann zum Ende kommen natürlich zwischendrin auch immer wieder E-Mails oder man hat mal einen Termin mit jemandem, also beispielsweise eben eine Videokonferenz oder man telefoniert mit einer Autorin oder mit einem Autor. Manchmal rufen auch Leute aus Agenturen an und bieten einem Bücher an oder man hat ein Pressegespräch oder eben ein Interview für einen Podcast, so wie heute. Also all solche Dinge, die können da sozusagen auch vorkommen. Und dann gibt's natürlich auch noch so Ausnahmetermine, die eben nur ein-, zweimal im Jahr vorkommen, also beispielsweise Buchmesse. Wir gehen natürlich auf die Frankfurter Buchmesse und haben da sehr viele Termine mit Agenturen, Übersetzern, Autoren und so weiter. Manchmal veranstalten wir auch selbst Lesungen, also das kommt eher selten vor, aber das machen wir auch. Und manchmal moderiere ich auch eine Lesung. Also all solche Sachen können im Kalender ab und zu mal auftauchen. Aber das ist eben nicht unbedingt jeden Tag so. Also es sind die Tage nicht immer gleich.
Okay. Ist doch eigentlich aber auch schön, wenn die Tage nicht gleich sind. Also,
ja, ja, absolut. Ich liebe das total. Und ich mag auch, dass es eben nicht immer das sozusagen nur eine einzige Aufgabe ist. Also dadurch, dass ich in einem sehr kleinen Verlag arbeite, ist es letzten Endes so, dass mehr oder weniger alle alles machen. Also nicht ganz natürlich. Es gibt auch Leute, die, sagen wir zum Beispiel im Vertrieb arbeiten und dann wirklich Vertrieb machen. Aber als Leute, die im Programm arbeiten, haben wir meistens irgendwie so eine Art Mehrfachrolle. Also wir haben zum Beispiel auch die Aufgabe, dass wir eben die Verträge für unsere Bücher machen. Das heißt, das würde in größeren Verlagen vielleicht eine Lizenzabteilung machen. Das machen wir aber dann eben selbst. Wir machen auch die Honorarabrechnung selbst. Das ist in größeren Verlagen auch eher nicht so. Wir machen Social Media, wir machen alles Mögliche, wie gesagt, teilweise auch Veranstaltungen. Für all solche Dinge gibt es in größeren Verlagen eben teils eigene Abteilungen und das ist alles bei uns ein bisschen, ja, komprimierter. Aber es ist eben dadurch auch vielseitiger und mir macht es tatsächlich auch sehr viel Spaß.
Das glaube ich. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Man ist ja manchmal so, man schaut so vielleicht so große Verlage sich an und denkt, boah, die haben so ein großes Budget oder haben die und die namhaften AutorInnen bei sich im Angebot. Und wenn man dann aber vielleicht so ein bisschen hinter die Kulissen dann einfach mal schaut, sieht man, ja, okay, die sind sehr spezialisiert, haben ihre einzelnen Bereiche, das, was du gerade schon so beschrieben hast. Aber vielleicht ist es so, dass dann auch die ein oder andere Person, die gerne mehr machen würde im Betrieb, gar nicht, ja, das gar nicht kann, sondern weil sie sich nur spezialisiert und dann auch so eine gewisse vielleicht Eintönigkeit auch entstehen könnte?
Ja, genau. Also es gibt oft eben klare Hierarchien und man hat sozusagen die Workflows, die ganz heilig sind und die man einhalten muss. Und das gibt es in kleineren Verlagen natürlich in der Form nicht. Und dafür gibt es dann vielleicht manchmal eher das, was man so als kreatives Chaos bezeichnen könnte, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Aber dabei lernt man natürlich auch viel mehr.
Glaube ich, das. Kannst du ihm sagen oder beschreiben, was für dich, weil du hast ja in so einer sehr spannenden Phase, Übergangsphase hast du ja den Dörlemann Verlag übernommen, was du für dich als Learning vielleicht genommen hast, herausgenommen hast in der Zeit, in der du jetzt den Verlag leitest.
Vielleicht zum Thema übernommen noch mal ein paar Missverständnisse ausräumen. Also der Dörlemann Verlag wurde ja 2024 von der damaligen Verlegerin verkauft an den Kamper Verlag. Und der Kamper Verlag ist natürlich deutlich größer als der Dörlemann Verlag und ist sozusagen jetzt so eine Art Dachfirma oder Mutterfirma für Dörlemann, wie man es nennen könnte. Und dementsprechend ist es natürlich jetzt auch nicht so, dass meine Rolle, die ich jetzt habe als Verlegerin, quasi vergleichbar ist mit dem, was die ursprüngliche Verlegerin gemacht hat, die den Verlag ja selbst auf eigenes Risiko gegründet hat und eben auch selbst besessen hat. Also ich bin nicht die Eigentümerin und ich bin sozusagen in einer deutlich sichereren Position, dadurch, dass ich eben unter dem Dach des Kamper Verlages jetzt diesen Verlag betreuen kann. Das ist, glaube ich, nicht so ganz zu vergleichen mit dem Mut, den eben Sabine Dörlemann hatte, als sie den Verlag 2003 gegründet hat. Die hat ja wirklich dann sozusagen alles, was sie hatte, in diesen Verlag gesteckt und hat den wirklich 20 Jahre lang auch sehr gut geführt. Und das ist mit einer sozusagen Angestelltenrolle in relativer Sicherheit dann, glaube ich, nicht so zu vergleichen.
Okay, gut. Ja, kann ich nachvollziehen, verstehe. Und tatsächlich war mir auch so gar nicht so klar. Aber ja, jetzt verstehe ich ein bisschen mehr. Danke für die Korrektur im Endeffekt auch. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass deine Position auf der einen Seite sehr herausfordernd ist, weil du ja versuchst, die Identität des Verlags irgendwie beizubehalten und auch im Endeffekt auch deinen eigenen Fußabdruck zu hinterlassen.
Also mir geht es jetzt nicht unbedingt so sehr darum, dass ich jetzt sozusagen dem Verlag mein Ego irgendwie aufdrücken möchte, sondern ich möchte eigentlich eher, dass der Verlag mit dem, was er mitbringt, gut fortbestehen kann. Also das Dörlemann-Programm ist ja tatsächlich sehr renommiert und Dörlemann ist ein Verlag mit einem sehr, sehr guten Ruf. Also wohl in der Presse als auch bei den Leserinnen, die ihn kennen, ist es ja wirklich ein Verlag, der sehr geschätzt wird. Und ich glaube, es wäre wirklich fahrlässig, wenn man jetzt sagen würde, ich krempel das jetzt von hinten bis vorne einfach um und mache da jetzt irgendwas ganz anderes draus. Also man muss ja schon irgendwie mit dem sozusagen arbeiten, was man da geschenkt bekommen hat, mit diesem tollen Image. Und meine Idee ist eigentlich eher, dass sozusagen aus diesem diesem Potenzial, das da sozusagen mir in die Hände gegeben wurde, dass man da eben noch hier und da vielleicht durch ein bisschen feilen oder konkretisieren, auffrischen, dass man das dann eben einfach noch besser zur Geltung bringen kann. Also, dass man eben die Programmbereiche, die es gibt, dass man die vielleicht ein bisschen zuspitzt, ein bisschen sichtbarer macht, indem man eben beispielsweise das, was ohnehin schon da war, dann in ein eigenes Label packt, das auch einen Namen hat. Oder indem man versucht, die Autorinnen und Autoren vielleicht ein bisschen zu verjüngen, sodass der Verlag dann eben auch quasi für jüngere Generationen anschlussfähiger wird. Also solche Dinge habe ich mir eben vorgenommen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, der Dörlemann Verlag soll jetzt Mangas machen zum Beispiel oder sowas. Ne? Also das muss schon irgendwie zum Image des Verlags passen, was wir da damit tun. Und wir müssen ja auch Liebhabergemeinde, die es eben für diesen Verlag gibt, ja auch irgendwie bei der Stange halten und für die was tun.
Ja. Ach, aber es ist schön, dass du diesen Anspruch hast, dass du sagst, dass du es auch, wie du schon beschrieben hast, dass es ein Geschenk ist, was dir in die Hände gegeben worden ist, dass du deren die Geschichte, die Tradition, die Identität des Verlags bewahren willst, es kultivieren willst und es einfach noch ja für die Zukunft einfach stabilisieren willst, dass es einfach weiterhin auch in weiteren 10, 15, 20 Jahren weiterhin entsteht. Finde ich eine schöne Sache.
Wobei also die Frage, wie in die Verlagswelt in 10 Jahren aussieht, die ist ja nicht so einfach zu beantworten, aber ja. Wir versuchen es auf jeden Fall.
Ja, okay, gut. Ja, das ist, da kommen wir später nochmal drauf, aber mich würde tatsächlich noch deine Sache nämlich interessieren. Wie sehe für dich jetzt ein typisches Dörlemann-Buch aus, wenn man das so beschreiben würde, wenn es so etwas geben würde?
Ja, das ist eine Frage, bei der ich, glaube ich, ziemlich betriebsblind bin, denn ich kenne ja doch relativ viele unterschiedliche Dörlemann-Bücher sehr gut, weil ich die ja auch sehr intensiv im Entstehen betreue. Also meine Idee oder mein Wunsch wäre, dass das Bücher sind, die man nicht so schnell vergisst. Also das ist vielleicht jetzt sehr allgemein gesagt, aber es gibt ja, finde ich, auf dem Buchmarkt relativ viel an Büchern, bei denen man so das Gefühl hat, das habe ich irgendwie alles schon mal so gesehen. Das gibt es irgendwie in ähnlicher Form bei anderen Verlagen auch. Und das ist auch alles gar nicht schlecht. Es ist gut gemacht, es ist interessant, das kann man lesen. Und man hat aber hinterher das Gefühl, in 3 Monaten weiß ich vielleicht gar nicht mehr, was das für ein Buch war, das ich da gelesen habe. Und ich hätte eben die Hoffnung, dass man bei Dörlemann-Büchern zumindest, auch wenn es da wirklich große Unterschiede gibt, immer irgendwie das Gefühl hat, also das bleibt irgendwie im Gedächtnis oder das ist jetzt sozusagen nicht so eine Massenware.
Mhm. Aber es ist schön. Also wenn ich überlege, wenn ich mir ein Buch aus einem Verlag hole, der mir besonders irgendwie gefällt, dann besorge ich mir, oder wenn ich ein Buch mir aussuche, wo mir auf der einen Seite der Klappentext gefällt und mir dann halt logischerweise auch mehr von dem Ganzen von der Autorin, der schreibenden Person gefällt und ich dann schaue, welcher Verlag das ist, dann schaue ich ja automatisch auch, welche weiteren Werke hat dieser Verlag im Angebot. Und wenn dieser Verlag sich besonders gut in das Genre, ja, oder mit dem Genre auskennt, das mir halt liegt, was mir gefällt, dann ist es klar, dass ich da immer mehr von den Werken oder vom Angebot des Verlags auch beziehen möchte. Und wenn ich weiß, dass die Qualität entsprechend hoch ist, dass sie gut kuratiert ist, dass man einfach dort merkt, dort haben sich Menschen Gedanken gemacht, welche Werke dort sind, dann werde ich auch genau diese Werke bei dem Verlag auch weiter beziehen.
Klingt auf jeden Fall sehr löblich. Ich glaube, die meisten Buchkäufer sind eher nicht unterwegs, dass sie erst sozusagen vom Verlag ausgehen. Die meisten wissen wahrscheinlich auch gar nicht, in welchen Verlagen die Bücher so erscheinen, die sie gerne lesen. Das ist wahrscheinlich schon eher so ein Blick, den man als Branchenkenner hat.
Ja, deswegen versuche ich ja gerade mit dem Podcast auch so ein bisschen den Blick einfach hinter die Kulissen einfach zu werfen, einfach zu zeigen, dass da unfassbar engagierte Menschen hinterstecken, dass da nicht nur die schreibenden Menschen hinterstecken, sondern in dem Fall auch solche Menschen wie du als Verlegerin, die versucht, ein Angebot so zu kuratieren und so den Menschen das zu geben, was die Menschen irgendwie auch wünschen. Das ist schon, ja, ich finde, das ist eine schöne Sache, die tatsächlich bei engagierten Verlegerinnen und Verlegern einfach zu finden ist. Du hast vorhin schon mal von so ein bisschen von der, ja, Modernisierung so ein bisschen angesprochen, angerissen, das Ganze. Wie siehst du das Thema Digitalisierung und E-Books bei euch?
Das ist gemeint, also E-Books machen wir natürlich.
Mhm. Genau, die Frage ist so, eure Bücher sind immer etwas Besonderes. Das heißt, bei euch ist auch das Ganze, das Drumherum, die Haptik und so weiter ist besonders, es sieht immer sehr schön aus. Und meine Frage zielt ein bisschen darauf hin ab, dass E-Books natürlich immer etwas sind, man nimmt es nicht in die Hand, man hat es auf seinem E-Book-Reader und ähnliches. Und ist so der Gedanke, spielen E-Books überhaupt eine große Rolle in der, ja, im Rahmen dieser ganzen Gestaltungsthematik?
In der Verlagswelt insgesamt ist es ja tatsächlich so, dass immer noch die Mehrheit der Kunden gedruckte Bücher kauft, aber das E-Book hat sich gut etabliert und wir machen das eigentlich auch, wir machen das durchaus auch gern. Also es gibt eben für beides irgendwie seine Zielgruppe und im E-Book ist natürlich dann die Optik weniger wichtig, aber da kommen dann eben so Sachen ins Spiel, wie ob das jetzt quasi strukturell gut funktioniert, ob es barrierefrei ist und so weiter und so fort. Das sind ja auch alles wichtige Aspekte, wobei ich sagen muss, dass ich mich da nicht so gut auskenne. Das macht natürlich alles die wunderbare Herstellungsabteilung, die wirklich da sehr kompetent ist. Ich glaube, es gibt tatsächlich aber auch, was so dieses berühmte, die Haptik des Buches überzeugt mich so, ich kaufe das jetzt, angeht. Also ich glaube, da gibt es ohnehin einen Trend weg davon, weil die meisten Leute ja ihre Bücher auch gar nicht mehr im Buchhandel kaufen. Also wenn man ein Buch online bestellt, auch wenn es ein gedrucktes Buch ist, dann erfährt man ja von der Haptik erst was, wenn das Buch bei einem zu Hause auf dem Tisch liegt. Und dementsprechend ist dann zwar die Covergestaltung vielleicht entscheidend oder mitentscheidend beim Kauf, aber man hat ja dann dieses in die Hand nehmen und dran riechen und so weiter in vielen Fällen ohnehin nicht mehr. Und dann ist es eigentlich wahrscheinlich auch gar kein weiterer Schritt mehr hin zum Kauf eines E-Books, ob man jetzt sozusagen das eine online bestellt oder das andere oder eben runterlädt auf sein Gerät. Aber das hat auch seine Berechtigung. Also man muss auch nicht jedes Buch für die Haptik kaufen oder für die Gestaltung. Das ist, glaube ich, je nach Thema des Buches oder auch je nach Art des Buches ist das vielleicht auch gar nicht realistisch. Also ich denke, Leute, die sich ein Krimi für die Zugfahrt kaufen, die interessieren sich für weniger für Haptik als die Leute, die jetzt den nächsten Band der Ivan Bunin Gesamtausgabe kaufen, die ja in Leinen gebunden und mit wirklich sehr, sehr schöner Gestaltung ist. Und da würde man natürlich aufschreien, wenn jetzt auf einmal der Verlag sagen würde, jetzt aber keinen Leineneinband mehr.
Ja. Das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben, wenn ich mir überlege, welche Werke bei mir sind, wo ich auf die Optik was drauf geachtet habe. Das sind halt Werke, entweder vielleicht bin ich das auch nur, habe ich die Werke doppelt, wo ich dann sage, es gibt eine schöne Sammelbandausgabe oder eine besondere Ausgabe, die so wertig aufbereitet worden ist, dass ich einfach dieses Wertige, dieses Optische einfach haben wollte. Und dann das Werk, das ich dann eigenständig gelesen habe, als ein Werk, was ich halt mehrfach gelesen habe. So, vielleicht gibt es solche Menschen wie mich nicht. Vielleicht bin ich nicht alleine, ich hoffe es jedenfalls sonst.
Ja, also ich glaube, im Klassikerbereich ist das natürlich wichtig. Also die meisten Klassiker gibt es ja, weil sie eben gemeinfrei sind, bei mehreren Verlagen. Und da ist natürlich dann ganz entscheidend, dass man eine schöne Gestaltung hat und dass man mit dieser Gestaltung die Leute davon überzeugt, dass sie eben die Dörlemann-Ausgabe kaufen und nicht die eines anderen Verlags. Aber bei vielen anderen Büchern ist es ja eben so, man hat eben gar nicht die Wahl. Es erscheint eben dieses Buch nur in einem Verlag natürlich, weil es urheberrechtlich geschützt ist. Und wenn man aber unbedingt dieses Buch lesen will, das ist einem dann vielleicht völlig egal, ob das ein, lila Zebra-Muster-Umschlag hat oder was auch immer. Hauptsache, man kann eben das Buch von seiner Lieblingsautorin lesen.
Ja. Oh Gott, wenn ich überlege von meinen Lieblingsautoren, wenn die Bücher im Lila-Zebra-Outfit oder Cover rausbringen würden, ich weiß nicht. Gut, aber ja, das ist ein anderes Thema.
Man kann immer noch einen Schutzeinband drum machen, wenn es ganz schrecklich ist.
Stimmt. Oh, das stimmt. Das ist sehr gut. Das ist, ich glaube, bei dem einen oder anderen Werk, das bei mir im Regal auch steht, da denke ich mir auch, habe ich mehrfach schon gedacht. Ach ja, ein Schutzumschlag wäre, glaube ich, eine gute Idee. Naja, aber gut. Kommen wir wieder zu eurem Verlag zurück. Gab es mal ein Buch bei euch im Verlag oder beim Programm, was jetzt in jüngster Zeit, wo du für verantwortlich warst, wo du dachtest, da wird es vielleicht schwierig, das zu veröffentlichen, das rauszubringen, was dann aber im Endeffekt gut war, dass ihr das rausgebracht habt, weil es dich völlig überzeugt hat oder überrascht hat.
Gibt es natürlich öfter und man muss vielleicht dazu sagen, also ich habe in dem Verlag ja angefangen im Dezember 2024 und die Bücher, die jetzt in der Zwischenzeit erschienen sind, die sind zum Teil auch schon quasi eingekauft worden, bevor ich selbst überhaupt da war. Also das ist im Verlagswesen ja immer so, dass Bücher eine lange Vorlaufzeit haben. Man muss die Rechte einkaufen, man muss einen Übersetzer beauftragen, man muss das Lektorat machen und so weiter und so fort. Also es kann durchaus 1 bis 2 Jahre dauern, bis ein Buch erscheint. Von der Entscheidung, dass man das machen will, bis zum Erscheinungstermin dauert es eben. Und in dem einen Fall war es beispielsweise so, dass ich im Verlag schon angekommen war und dann erfahren habe, wir machen übrigens ein Buch von Judi Dench über Shakespeare mit 500 Seiten und das auch relativ teuer dann sein wird natürlich, weil es eben so dick ist. Und Judi Dench ist ja, wie wir alle wissen, eine sehr berühmte Schauspielerin, die eben ihr Leben lang auch auf der Theaterbühne gestanden hat, nicht nur in James-Bond-Filmen mitgespielt hat, sondern eben auch im Theater gespielt hat und dort hat sie eben in unglaublich vielen Shakespeare-Stücken mitgespielt. Das waren sozusagen die Anfänge ihrer Karriere und sie ist dem aber auch immer treu geblieben. Und sie hat eben zusammen mit einem Co-Autor ein Buch darüber gemacht, wie sie diese Shakespeare-Stücke wahrnimmt oder wie sie die erlebt hat, wie sie die gespielt hat und so weiter. Und als ich das so gehört habe, habe ich natürlich schon gedacht, also Judi Dench als Autorin, wunderbar. Das ist natürlich super für einen Verlag, aber das Thema ist natürlich schon sehr speziell. Und dann hat man da eben ein sehr, sehr dickes Buch, wie gesagt, mehr als 500 Seiten. Es werden wahnsinnig viele Shakespeare-Verse darin zitiert, die ja auch in der Sprache des 16. Jahrhunderts geschrieben sind. Und ich habe mich schon gefragt, lohnt sich das? Oder beziehungsweise kann man das sozusagen rechtfertigen, dass man das teuer eingekauft hat? Wird sich das überhaupt verkaufen? Und am Anfang war es auch tatsächlich ein bisschen schleppend, aber dann wurde dieses Buch ein tatsächlicher Bestseller, den wir irgendwie schon, ich glaube, 4-mal nachgedruckt haben. Und die Leute haben es teilweise auch, weil Elke Heidenreich das dann ganz toll fand, uns förmlich aus den Händen gerissen. Und das hätte ich tatsächlich vorher nicht erwartet, dass dieses Shakespeare-Buch dann so eine Dynamik entfaltet. Und ja, die Buchhändler lieben es, die Leser lieben es und Elke Heidenreich liebt es offensichtlich so, dass sie es in mehreren Medien jetzt schon empfohlen hat. Also es ist wirklich erstaunlich, was dann an Dynamik sozusagen dann aufkommen kann. Es hat dieses Buch eben wirklich sehr beflügelt.
Schön. Ja, das ist doch auch gut. Also finde ich, kann ich nur, ich weiß gar nicht, ich glaube, muss ich überlegen, die Version, habe ich die? Irgendwie muss ich mal im Regal mal gucken, weil irgendwie meine ich, dass ich auch, aber nee, von Judy Dent habe ich was nicht. Nee, okay, vielleicht muss ich das, ich muss nochmal gucken. Irgendwas von Shakespeare, nämlich habe ich auch, wo ich meine, auch jemand Berühmtes was drüber gesagt hat, aber vielleicht irre ich mich auch gerade. Das ist bei, meine Bibliothek wächst langsam etwas mehr, etwas größer als schon mal das, was ich mir merken kann. Aber gut, da muss es wieder nicht gehen. Wie entscheidet ihr? Weil es, du hast vorhin schon mal so den Prozess so mal grob angeschnitten, was bei euch so los ist, wie ihr an bestimmte Sachen herangeht und dass sich auch der Buchmarkt auch so ein bisschen auch mit verändert. Und große Verlage haben eine große Abteilung, wo Analysen stattfinden, wo sich so auch, wo viel sich mit Daten auseinandergesetzt wird. Wie sieht das bei euch aus? Also wie sehr fällst du dich bei Programmentscheidungen auf dein eigenes Bauchgefühl oder wie sehr auf Marktanalysen?
Letzten Endes ist natürlich immer beides. Also ich wäre jetzt nicht so mutig zu sagen, mein Bauchgefühl allein das entscheiden und ich schaue schon immer nach. Aber in vielen Fällen gibt es eben nicht unbedingt die passenden Daten, die man wirklich bräuchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch angeboten bekomme von jemandem, der schon mehrere Bücher veröffentlicht hat, dann kann ich natürlich nachschauen, wie haben sich denn die vorigen Bücher verkauft. Oder wenn das ein Autor aus dem eigenen Verlagsprogramm ist, der eben schon viele Bücher mit uns gemacht hat, dann weiß ich ja sozusagen ungefähr, wie erfolgreich dieser Autor ist, wer seine Zielgruppe ist und so weiter. Aber wenn jetzt sozusagen eine neue Autorin, neuer Autor bei mir anklopft und eben noch nie was veröffentlicht hat, dann kann ich natürlich irgendwie versuchen zu recherchieren, was vergleichbare Bücher für einen Erfolg hatten. Aber es gibt da eben auch so viele Faktoren, die man dann einbeziehen muss. Also beispielsweise, wie ist das Cover gestaltet? Wann ist das Buch erschienen? Wie teuer ist es? Wie umfangreich ist es? Welcher Verlag steckt dahinter? Was haben die für Möglichkeiten, das Buch zu vermarkten? Es ist natürlich immer so, dass die Bücher aus den größeren Verlagen es viel, viel leichter im Buchhandel haben als die aus den kleinen. Insofern sind all diese Zahlen zwar vielleicht da, aber man kann mit denen immer nur mit Vorbehalt sozusagen wirklich was machen. Also man muss eigentlich diese Zahlen immer vor allem einordnen und bewerten und dementsprechend braucht es dann das Bauchgefühl auch. Also man muss eigentlich diese beiden Informationen irgendwie zusammenführen. Und gleichzeitig ist es auch so, wenn man was wirklich, wirklich, wirklich Tolles angeboten bekommt, dann merkt man das eigentlich immer gleich. Also das Schwierige ist eigentlich die halbguten Sachen zu identifizieren. Also oft ist es ja auch zum Beispiel so, man sucht noch was für eine bestimmte Lücke im Programm und denkt sich, ah, das wäre doch toll, wenn das jetzt passen könnte. Und dann muss man sich sozusagen wirklich selber hinterfragen, finde ich das jetzt wirklich, wirklich gut oder denke ich nur, ah, das könnte doch so gut in diese Lücke passen. Und das ist vielleicht gar nicht so gut, wie ich denke. Also das sind, finde ich, so die schwierigsten Entscheidungen, die man im Verlegerinnen-Alltag so hat, dass man die richtig guten von den nicht ganz so guten Sachen unterscheiden muss. Also die ganz schlechten ist auch klar, das ist keine Frage. Aber die ganzen Bücher aus dem Mittelfeld, es gibt ja wahnsinnig viele Autoren und wahnsinnig viele Angebote. Da kommt man sozusagen, ich weiß nicht, wirklich an seine Grenzen, um zu entscheiden, was soll denn davon jetzt sozusagen auf die wenigen Programmplätze überhaupt kommen?
Ja, glaube ich. Wie gehst du denn da vor? Also was machst du, wenn du jetzt wie ich so ein dieses Zwiegespräch, was du gerade ganz kurz so angeschnitten hast mit dir selbst, ob du es gut findest oder wirklich wie ich gut. Wie gehst du da weiter vor?
Ich glaube, das kann man nicht so systematisch beantworten, ehrlich gesagt. Okay. Also ich versuche eben das so ein bisschen mit Informationen abzugleichen, die ich eben finden kann und mit Erfahrungswerten, die ich so habe. Also ich habe ja auch schon 20 Jahre im Verlagswesen gearbeitet, wenn auch in unterschiedlichen Verlagen. Und natürlich kann man auch immer andere Leute fragen aus dem eigenen Kollegenkreis, ob die dann auch mal lesen und wie die das finden. Aber letzten Endes, ich weiß nicht, ich kann das jetzt nicht verallgemeinern, wie man solche Entscheidungen trifft. Aber wie gesagt, also wenn die Sachen wirklich gut sind, dann ist es eigentlich keine Frage. Dann weiß man das eigentlich immer schnell und denkt, oh ja, das will ich unbedingt haben. Also immer, wenn man so diesen, oh Gott, das darf mir keiner wegnehmen, Reflex hat, dann ist es eigentlich klar, dass man irgendwas wirklich, wirklich haben will. Aber diese Momente gibt es eben gar nicht so oft. Und es gibt aber eben gleichzeitig an die 1000 Manuskripte, die wir jedes Jahr allein von Privatmenschen angeboten bekommen. Und da sind noch nicht die Sachen dabei, die uns die Agenturen anbieten und die uns Übersetzer vorschlagen und eben vielleicht ausländische Verlage noch uns anbieten, mit denen wir zusammenarbeiten. Also da gibt es einfach ein extremes Überangebot an Bücher, die irgendwie einen Verlag suchen. Und wir haben natürlich einfach gar nicht den Platz. Also auch nur, ja, wir können eigentlich nicht mal ein Hundertstel davon machen.
Puh, okay. Das stelle ich mir enorm vor. Was mich tatsächlich interessieren würde, ist, wie geht ihr denn rein inhaltlich, also wie geht ihr praktisch vor? Wenn ich mir vorstelle, dass ich Hunderte an Manuskripten bekomme, dann sind es ja nicht wahrscheinlich nicht nur 10, 15 Seiten, sondern sind ja immer ein bisschen mehr. Und das jeden Tag ist ja eine enorme Menge an Text, die ihr da lest. Habt ihr da Strategien? Arbeitet ihr mit nach Speedreadings-Techniken oder gibt es da bestimmte Signale, auf die ihr achtet?
Wenn ich alles lesen würde, was mir angeboten würde, dann könnte ich meine eigentliche Arbeit gar nicht mehr machen. Also das ist ja, auch wenn das Außenstehende oft, glaube ich, anders wahrnehmen, nicht so, dass das Bewerten von eingesandten Manuskripten meine Hauptaufgabe ist, sondern ich habe ja ganz viele andere Dinge, die ich vor allem tun muss. Also ich muss ja eben Manuskripte lekturieren, wie gesagt, Werbetexte schreiben, Verträge machen, all diese Dinge, mit Autoren kommunizieren, mit den Kollegen kommunizieren, Datenbanken pflegen, all diese Dinge tun. Und was jetzt diese ganzen Manuskripte angeht, also wie gesagt, es kommen jeden Tag mehrere, das rechnet man dann so hoch auf knapp 1000 im Jahr. Und ich schaue dann meistens eben in die E-Mails, in denen beschrieben wird, um was es geht, und lese dann im Zweifelsfall nochmal das Exposé und dann entscheide ich eben, lese ich jetzt weiter oder nicht. Aber ich lese eben bei sehr, sehr vielen dann nicht weiter, weil ich dann eben das Gefühl habe, okay, das ist irgendwie nicht unbedingt schlecht, aber das gibt es einfach schon, das haben wir auch schon ganz oft angeboten bekommen. Also ganz, ganz viele Leute haben einfach ihre eigene Lebensgeschichte zum Beispiel aufgeschrieben, ne? Und das ist dann ja auch legitim und das kann auch durchaus solide geschrieben sein, aber es ist irgendwie auch nichts, von dem man das Gefühl hat, das wollen jetzt wirklich alle Leute lesen. Also ich glaube, viele Leute schreiben auch eher, weil es ihnen ein Bedürfnis ist, das aufzuschreiben. Aber ja, also dass man das dann an einen Verlag schickt hinterher, das ist, gehört dann sozusagen auch für diese Autoren, glaube ich, dazu. Aber ich weiß gar nicht, ob das denen dann so richtig, richtig schmerzhaft vorkommt, wenn das dann nicht veröffentlicht wird. Also ich glaube, bei vielen ist es mit dem Schreiben dann auch einfach schon gut sozusagen. Diese Manuskripte, die bekommen wir eben auch sehr viel. Also die eigene Lebensgeschichte, die Familiengeschichte und so weiter zu arbeiten, ist irgendwie vielen Leuten ein Bedürfnis. Und das kann durchaus dann ordentlich geschrieben sein, aber es ist eben nicht literarisch interessant beispielsweise. Und dann muss man jetzt nach dem Exposé dann meistens schon gar nicht mehr viel weiterlesen.
Ja, okay, verstehe. Schon spannend. Das sind interessante Gedanken, die jetzt bei mir gerade sich auftun, weil was die Menschen damit beabsichtigen, ob da tatsächlich dieses Interesse ist, meine Geschichte ist, dass alle lesen sollen, oder ist da etwas anderes, was dahinter steckt? Also schon spannend, warum man gerade seine eigene Geschichte, seine eigenen, ja, Familiengeschichte, warum man das auch in einem Verlag sehen will. Faszinierend.
Meistens natürlich schon als Roman verpackt. Also ich meine jetzt nicht so einen wirklich offensichtlich autobiografischen Text, sondern das wird schon als Roman dann gestaltet und ist auch als Roman betitelt und so weiter. Aber man hat natürlich, wenn man dann sozusagen das Anschreiben liest, schon oft den Eindruck, die Person, die in diesem Roman die Hauptrolle spielt, ähnelt irgendwie auch der Person, die mir dieses Manuskript schickt. Ist ja auch bei vielen erfolgreichen Autoren. Ne? Also das ist ja jetzt auch nicht verboten. Viele schreiben ja nun mal auch über ihre eigene Lebensgeschichte und sind damit sehr erfolgreich. Also das ist jetzt, finde ich, überhaupt nichts Verwerfliches. Nein, aber es muss eben auch zum Verlagsprogramm passen und auf einen dieser wenigen Programmplätze passen. Und ja, dann denke ich mir eben oft, okay, es ist sicherlich nicht schlecht, aber wir brauchen das jetzt einfach nicht oder wir können es nicht unterbringen.
Ist ja auch absolut legitim, also verstehe ich total. Aber schon, ich finde die Gedanken von manchen Menschen halt interessant. Also das müssen wir herausfinden, was die Menschen dabei denken. Ja, also schon interessant. Bei euch ist es ja auch so, bei vielen unabhängigen Verlagen, ist es ja so bei kleinen Verlagen, dass die so ums wirtschaftliche Überleben so kämpfen. Bei euch ist das jetzt so ein bisschen noch, ihr habt wahrscheinlich auch mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu tun, aber dadurch, dass ja so ein Oberüberkopf bei euch hier noch ist, ist ja noch ein bisschen wirtschaftlich stabiler. wie schafft man es trotzdem, mutige Literatur zu veröffentlichen? Weil das ganze Jahr kann ja durchaus auch ein Glücksspiel sein, dass ein Werk vielleicht nicht das erwirtschaftet, was man sich wünscht.
Das ist natürlich der Knackpunkt des Verlagswesens insgesamt. Also wir müssen natürlich immer auch wirtschaftlich arbeiten. Und es ist auch, glaube ich, Augenwischerei, so zu tun, als würde man sozusagen nur wertvolle Kultur kuratieren und könnte sich sozusagen diese ganzen Zahlen und so weiter einfach völlig vom Hals halten. Das geht natürlich nicht. Es sei denn, man möchte sich wirklich selbst ausbeuten. Also viele dieser kleinen Verlage sind ja tatsächlich Ein-Personen-Verlage und die Person, die den Verlag führt, die hat vielleicht dann noch einen Nebenjob, von dem sie eigentlich lebt oder hat vielleicht was geerbt oder wie auch immer. Also da ist es sozusagen dann Leben von der eigenen Substanz. Das ist traurig, aber glaube ich wirklich in vielen Verlagen der Fall. Das ist natürlich nicht schön. Und bei uns ist das insofern wirklich ein bisschen komfortabler, als wir Teil der Kamper Verlage sind. Das heißt, wir wurden sozusagen in diese Verlagsgruppe eingemeindet und haben damit einfach ein bisschen mehr Rückhalt. Also wenn jetzt wirklich irgendwas extrem schief laufen würde, wäre da irgendwie schon noch Rückhalt da. Und gleichzeitig kann man sich auf sowas natürlich aber auch nicht verlassen. Also das wäre ja auch ein bisschen unkollegial.
Ja.
Das heißt, eigentlich ist die Idee immer, dass innerhalb des Verlagsprogramms irgendwie ein Gleichgewicht besteht aus erfolgreichen Titeln und denen, die vielleicht nicht ganz so erfolgreich sind, aber dafür dem Renommee des Verlags irgendwie gut tun. Also diese gute alte Mischkalkulation, das machen ja Verlage seit Jahrhunderten letzten Endes. Ne? Also man hat immer irgendwie so die Hits, von denen man vorher natürlich nie so genau weiß, ob sie welche werden oder nicht. Und dann kann man sich sozusagen mit deren Hilfe vielleicht auch ein paar Titel erlauben, von denen man denkt, die Welt sollte die gelesen haben, aber gleichzeitig weiß, es werden eben vielleicht keine 700 Leute dieses Buch kaufen. Und dann hat man aber zumindest noch nicht die Pleite am Hals, weil man eben weiß, man hat beispielsweise einen sehr erfolgreichen Krimi im Programm, der das irgendwie der rauszieht. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten natürlich in diese Richtung auch im Verlagswesen nochmal sehr zugespitzt, dass die Verlage das genau so auch machen. Also ich kann mich noch erinnern, ich war in den 2000er Jahren, war ich mal Praktikantin im Surkamp Verlag, da war ich noch Studentin und damals war das irgendwie ein Riesenthema oder kurz danach, glaube ich, war das erst, dass der Surkamp Verlag dann angefangen hat, Krimis zu machen. Also da war dann sozusagen so der Untergang des Abendlandes irgendwie Horizont zu erkennen und man dachte so, aha, passiert da? Und mittlerweile machen das natürlich alle, ne? Also wenn man sich im Verlagswesen umschaut, man kann eigentlich keinen Verlag mehr benennen oder zumindest keinen Publikumsverlag, der keine Krimis macht oder vergleichbare Genres, also sei es jetzt eben Romance oder was auch immer, zu sagen, die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Und vielleicht hat man dann eben trotzdem noch das Literaturprogramm, das das dann so ein bisschen ausbalanciert. Oder manche machen eben auch nur noch Unterhaltung, Krimis und so weiter. Und man muss tatsächlich auch sagen, die Leute kaufen auch momentan vor allem das. Also da gibt es schon einfach einen harten Grund, warum die Verlage in diese Richtung gehen. Das Publikumsinteresse und die Lesegewohnheiten haben sich eben auch einfach sehr verändert.
Ich beobachte das halt auch zwar nicht aus der Verlagsperspektive, sondern so ein bisschen auch aus den Lesegewohnheiten, wenn ich mit ein, zwei anderen Menschen so über dieses Thema spreche oder wenn ich auch das so höre oder lese, was meine HörerInnen des Podcasts so häufiger lesen, dass da das Interesse sich verändert hat und dass ich kenne aus meinem Bekanntenkreis zum Beispiel, ich wüsste keine zwei Personen, die sich in letzter Zeit Klassiker gekauft haben, die Bücher geholt haben, die ein tiefer gehendes Thema nehmen. Also da wüsste ich jetzt, wie ich, nee. Selbst wenn ich ganz tief und ganz lange nachdenken würde, würde mir da so Stand jetzt niemand für einfallen. Und das, ja, das auf etwas größer kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich das viel gewandelt hat.
Hinzu kommt ja tatsächlich auch, dass insgesamt weniger gelesen wird. Also es gibt ja weniger Personen nachweislich, die eben noch Bücher lesen. Und auch wenn es da immer leichte statistische Schwankungen gibt, das ist eigentlich schon ein Langzeittrend, mit dem wir uns wirklich auseinandersetzen müssen. Und dann sind die Verlage sozusagen zynisch gesprochen ja froh über die Leute, die überhaupt noch lesen und machen dann eben die Genres, die noch am ehesten funktionieren. Aber das hat natürlich dann auch Folgen für die Programme. Also es gibt natürlich immer noch jede Menge kleine Indie-Verlage, die wirklich mit Herzblut anspruchsvolle Literatur auf die Märkte bringen. Aber das wird eben immer schwieriger und wenn man sozusagen nicht Teil von einer größeren Gruppe zum Beispiel ist oder eben was hat, was sozusagen durch Verkäuflichkeit diese schwierigeren Titel ausbalanciert, dann ist es eben wirklich zunehmend schwer. Also das kann man ja auch beobachten, dass jetzt auch viele kleine Verlage in den letzten Jahren ja auch große Schwierigkeiten hatten. Ja,
absolut, absolut. Bei euch ist noch eine Sache noch besonders. Und zwar, ich bin bei der Recherche bin ich darüber gestoßen und ich musste bei dem Namen musste ich ein bisschen schmunzeln. Und ich glaube, du weißt, worauf ich jetzt anspiele. Und zwar ist es der Hummelclub. Kannst du erzählen, was das Ganze ist?
Genau, also der Hummelclub, das ist tatsächlich eine Erfindung aus der Dörlemann-Vergangenheit, als ich selbst noch gar nicht im Verlag war. Das war ursprünglich ein Crowdfunding, um den Verlag sozusagen finanziell zu unterstützen. Und aus diesem Crowdfunding ist dann eine Art, man könnte sagen, Förderverein, so würde man das wahrscheinlich bürokratisch nennen, hervorgegangen. Und dieser Förderverein wurde eben genannt der Hummelclub. Und der Name Hummelclub kommt eben von der bekannten Aussage, dass die Hummel eigentlich von den physikalischen Gegebenheiten her nicht in der Lage sein sollte zu fliegen, aber sie fliegt eben doch. Und deswegen fliegt sozusagen auch der Verlag, der diesen Hummelclub gegründet hat, obwohl er vielleicht eigentlich zu schwer ist oder wie auch immer. Und das war sozusagen die Idee hinter diesem Hummelclub. Da gibt es auch natürlich ein schönes Logo mit einer Hummel, die dann durch die Gegend fliegt und so weiter. Also alles sehr liebevoll gemacht.
Ja. Als ich das gelesen habe, musste ich wie ich grinsen, weil ich finde, das ist erstmal ein charmanter Name und ich finde die Idee dahinter wirklich, wirklich gut, so ein bisschen seinen Verlag mit zu unterstützen, zu sagen, so, ich beziehe meine Werke fast ausschließlich aus dem Dörlemann Verlag oder ich finde die Sachen, die der Dörlemann Verlag herausbringt, ich finde die so gut, ich finde, das ist etwas, was man unterstützen soll. Ich habe ein paar Taler auf der Bank und sage, okay, gut, es schadet mir nicht und ich habe dadurch im Endeffekt auch etwas davon, denn ich weiß, dass ich da immer die hochwertige Literatur beziehen kann, die mich interessiert und ja, finde ich generell eine schöne Idee. Kannst du dazu vielleicht sagen, wie viele Leute das nutzen? Oder wie groß der Hummelclub ist?
Er ist tatsächlich relativ klein. Also das ist auf jeden Fall eine zweistellige Zahl an Personen, soweit ich das im Blick habe.
Okay, gut. Also sind es ein paar sehr aktive Hummeln. Sehr schön. Dann kommen wir doch mal zurück. Der Dörlemann Verlag hat ja auch schon früh sich mit AutorInnen auseinandergesetzt, so die so wiederentdeckt worden sind. Die ist im deutschsprachigen oder im Raum, wo es nicht so viele Verlage gab, die sich mit diesen Werken auseinandergesetzt haben. Unter anderem Martha Gellhorn und Patrick Hamilton. Nur so zwei Beispiele. Kannst du vielleicht sagen, warum uns diese vergessenen Stimmen ja oft mehr faszinieren als vielleicht aktuellere Trends?
Ja, also ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen die Frage, wen man da fragt. Ich nehme mal an, dass auch diese vergessenen literarischen Stimmen eher eine kleine Gruppe von Menschen mehr begeistern als aktuelle Trends. Aber das sind ja durchaus genau unsere Leser. Deswegen finde das schon ein interessantes Phänomen. Also ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Schatzsuche-Gefühl. Also dass man irgendwie das Gefühl hat, die anderen denken, sie wissen, was gut ist, aber ich habe jetzt hier den echten Schatz gefunden, und eben was Besonderes ist. Und gerade in der Literaturgeschichte gibt es ja auch oft so dieses Phänomen, dass eben der Kanon sehr fest in Stein gemeißelt zu sein scheint. Und gerade was zum Beispiel die Autorinnen angeht, war das ja auch lange Zeit undenkbar, dass da mehr als 2-3 Frauen überhaupt drin sein können. Und das hat natürlich in den letzten Jahren wirklich viele auch beschäftigt, dass man eben diese alten Literaturkanon-Versteinerungen irgendwie aufbrechen muss und da eben auch neue Autorinnen oder eben vielleicht auch Autoren aus anderen Sprachräumen entdecken kann, die da auch reingehören. Und das macht natürlich einfach Spaß. Also das ist so ein bisschen so dieser Entdeckergeist oder Pioniergeist, den man da genießen kann, denke ich, wenn man solche Literaturklassiker oder vergessenen Literaturklassiker ausgräbt. Und gleichzeitig ist es natürlich vielleicht auch Nostalgie. Also viele Leute lesen ja auch einfach gerne Bücher aus vergangenen Epochen, weil sie dann das Gefühl haben, das ist so eine Art Zeitreise oder sie können da sich vor den vielleicht auch unerfreulichen Seiten des 21. Jahrhunderts irgendwie zurückziehen. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlicher Impuls, wie warum die Leute gerne historische Romane lesen, wenn auch vielleicht ein bisschen von einer anderen Seite her gedacht. Aber letzten Endes so diese Verlockung der Vergangenheit, in der eben einfach die Dinge anders funktioniert haben, das steckt bei diesen wiederentdeckten Klassikern, glaube ich, auch mit drin.
Okay. Ja, ist auch schon auch interessant, dass es vielleicht nicht nur bei High Fantasy oder generell Fantasy Werken der Eskapismus drin ist, sondern auch in den historischen Romanen oder in alten Werken, die sich mit einer reellen Zeit auseinandergesetzt haben, aber es trotzdem schon ein paar Jahre her ist. Auch ein spannender Gedanke. Dadurch, dass ihr ja im Schweizer Raum sitzt, veröffentlicht ihr oder supportet, unterstützt ihr natürlich auch starke Schweizer Stimmen. Da ist so die Frage, wie wichtig ist dir zur regionale Identität und so in einem internationalen Literaturbetrieb, wenn man das so generell vielleicht mal so sagen kann?
Also ich glaube, für den Verlag selbst ist es schon sehr wichtig, dass wir eben auch regelmäßig Schweizer Stimmen dabei haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal der Schweizer Verlage. Also im deutschen Sprachraum gibt es ja natürlich Verlage aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein, die alle miteinander konkurrieren. Und natürlich ist es da jetzt auch kein absolutes Alleinstellungsmerkmal, Schweizer Autorinnen im Programm zu haben. Aber die erscheinen natürlich tendenziell nicht so oft in den deutschen und österreichischen Verlagen, sondern eben in den Schweizer Verlagen, was ja irgendwie auch naheliegend ist. Mhm. Und da sind eben auch einfach viele, viele gute Autorinnen dabei. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da sagen würden, wir hätten jetzt eine Schweiz-Quote oder so. müssen jetzt unbedingt immer vorkommen. Aber die sind natürlich bei uns einfach an der guten Adresse. Und da gibt es natürlich auch die entsprechenden Netzwerke, um diese Autorinnen und Autoren dann auch irgendwie zu vermitteln. Also deswegen machen wir das zum Beispiel auch so, wenn wir sind ja eben in dieser Kamper Verlagsgruppe und da ist zum Beispiel auch der Jung und Jung Verlag in dieser Gruppe mit drin, der sitzt ja in Österreich und wenn wir jetzt beispielsweise Manuskriptangebote haben von österreichischen Autoren, dann machen wir es oft so, dass wir eben erstmal gucken, wie ist es denn, wäre das vielleicht was für Jung und Jung, wollen die vielleicht oder so, dass man einfach sozusagen den passenden Verlagsstandort zur Autorin oder zum Autor bringt. Das ist, hat natürlich einfach viele praktische Vorteile und auch was natürlich das Image des Verlages angeht. Also die Schweizer Literaturwelt ist ja auch sehr lebendig und auch sehr staatlich unterstützt. Das ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes als in Deutschland. Und da ist es auch wichtig, dass man dann eben die Schweizer Literatur auch fördert und im Verlagsprogramm auch hochhält. Und das machen wir letzten Endes nicht zuletzt auch deshalb natürlich, dass wir eben auch immer schauen, dass wir da in der Schweiz unser kulturelles Standbein sozusagen dann auch inhaltlich vertreten können.
Verständlich, ja, schön. Ich finde das gut. Ich finde es gut, auch so diese regionalen Stimmen, wenn die einfach unterstützt werden, wenn die auch wissen, okay, da kann ich mich, ich habe ein Werk in der und der Sprache, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schweiz bin, ich bin Schweizer Autor und ich sage, ich habe ein Werk geschrieben, was vielleicht in der Schweiz spielt oder aber vielleicht woanders spielt, aber als Schweizer Autor eher mit der Schweiz sympathisiere. Aber ich suche halt auch einen Verlag, der das Ganze auch versteht, der auch meine Intentionen, meine Emotionen im Endeffekt auch verstehen kann. Dann kann ich durchaus verstehen, dass da auch Wert drauf gelegt wird, dass das eine gute Heimat findet. Und wenn ihr sagt, das unterstützen wir auch, das wollen wir auch so weitermachen, dass die Leute dort eine richtige Zuflucht finden, schön.
Wobei man ja auch sagen muss, also Schweizer Literatur wird ja auch im gesamten deutschsprachigen Raum gelesen und auch gewürdigt. Ne? Also wir hatten jetzt ja gerade mit Dorothee Elmiger und Lilio Biedermann zwei sehr gute Beispiele dafür, dass Schweizer Literatur auch wirklich sozusagen Rand der Schweiz hinaus große Wirkung entfalten kann und große Erfolge feiern kann. Und das ist wirklich dann, finde ich, nicht so richtig gut bezeichnet mit dem Wort regionale Literatur. Das ist ja letzten Endes genauso universelle Literatur wie das, was in jedem anderen Land auch geschrieben wird. Das ist eben immer die Frage, was sind die Themen? Also wenn jetzt jemand einen Heimatroman schreibt, sozusagen, ist es natürlich irgendwie regionale Literatur. Aber davon abgesehen ist ja eigentlich das, was in dem Roman passiert, anschlussfähig für die gesamte Menschheit, mehr oder weniger. Und das hat dann je nachdem, wie gut das Buch ist, ja dann auch oft funktioniert.
Ja, stimmt. Ja, doch, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, ja, du hast natürlich recht. Das ist, ich muss mein eigenes Wording überdenken. Das merke ich gerade. War schön. Was macht für dich denn persönlich eigentlich eine gute Verlegerin aus? Kommen wir mal zurück so ein bisschen zu dir beziehungsweise einen guten Verlag, wenn du das definieren müsstest?
Das ist wirklich schwierig. Oder beziehungsweise sind es ja gleich zwei schwierige Fragen.
Richtig, richtig.
Sollen wir mit einer von beiden anfangen, oder?
Ja, fangen wir mit der guten Verlegerin an.
Ja, also die gute Verlegerin, tja, was ist die gute Verlegerin? Also natürlich muss die gute Verlegerin ein gutes Programm machen. Sie muss aber natürlich auch eine Ansprechpartnerin sein für alle möglichen Menschen, nicht nur für ihre Kolleginnen und Kollegen, die ja oft irgendwelche Anliegen haben oder eben mir zuarbeiten oder für die ich irgendwas vorbereite. Ich muss natürlich auch für meine Autorinnen und Autoren eine gute Ansprechpartnerin sein, für meine Übersetzerinnen und Übersetzer. Ich habe mit ganz vielen Menschen Kontakt. Ich bin eigentlich vor allem so eine Art Vermittlungsbörse, könnte man eigentlich sagen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, E-Mails beantworte, dann schreibe ich natürlich an Autoren, Autorinnen. Da geht es dann darum, wie das Manuskript vielleicht irgendwie noch zu verbessern wäre. Es geht aber natürlich dann auch um ganz viel organisatorische Dinge und so weiter. Und die werden quasi dann alle bei mir gebündelt. Und insofern ist die Verlegerin, würde ich sagen, eigentlich eher so eine Art Organisationszentrale oft.
Hm. Finde ich schön, ja, okay.
Und oft auch Ansprechpartnerin. Also ich glaube, das gilt auch letzten Endes für alle, die Programm machen in Verlagen. Das hat jetzt nichts mit Verlegerin oder Programmleitung oder Lektorin zu tun. Das gilt für alle drei sozusagen gleichermaßen. Also in Verlagen ist es oft so, dass die Menschen, die das Programm verantworten, sozusagen das Sprachrohr der Bücher sind. Das heißt, wenn die Leute aus dem Vertrieb irgendwie eine inhaltliche Frage zum Buch haben, dann setzen die sich nicht hin und lesen das Buch einmal durch, sondern dann fragen die Lektorin oder dann fragen sie die Verlegerin, je nachdem, was von den beiden es eben gibt im Verlag. Oder wenn jetzt eben das Marketing oder die Social Media Leute oder wie auch immer, wenn die irgendwas zum Buch machen wollen und brauchen inhaltlichen Input, dann fragen sie eben die Lektorin. Und insofern ist man sozusagen so eine Art Auskunftsbüro zu diesen Büchern, die man betreut. Und gleichzeitig organisiert man natürlich alle möglichen Arbeitsabläufe um diese Bücher herum, also dass die eben Cover bekommen, dass sie Werbetexte bekommen etc. Und man ist dann einfach mit sehr, sehr vielen Menschen in Kontakt und spricht mit denen, meldet mit denen, wie auch immer, eben all diese Dinge einigermaßen pünktlich und rechtzeitig dann alle fertig zu bekommen.
Okay. Ja, finde ich schön. Da würde ich mich tatsächlich interessieren, wie gehst du an eure AutorInnen ran, die bei euch aufgenommen sind, die im ganzen Prozess einfach laufen? Wie ist denn da so der Austausch? Also wie regelmäßig kommuniziert ihr?
Total auf die Person an. Also es gibt also jetzt vor allem natürlich die deutschsprachigen Autorinnen und Autoren, mit denen habe ich natürlich direkten Kontakt. Bei internationalen Büchern ist das was anderes. Da habe ich meistens Kontakt mit dem Verlag, in dem die erscheinen, oder mit der Agentur, durch die das zu uns gekommen ist. Aber bei den deutschsprachigen Autorinnen und Autoren, also da gibt es dann ja letzten Endes vor allem in der Zeit kurz vor der Veröffentlichung des Buches gibt es einen sehr intensiven Kontakt. Also ist mehr oder weniger vom Unterschreiben des Vertrags bis hin zum Erscheinen des Buches, das ist sozusagen eine sehr intensive Phase. Da wird dann eben das Manuskript lektoriert, da muss man überlegen, was auf das Cover soll, dann schreibt man eben einen Werbetext, dann fängt man an, zusammen mit der Kollegin aus der Presse dann zu überlegen, was kann man irgendwie dafür tun, dass das Buch auch rezensiert wird und in irgendwelchen Medien besprochen wird und so weiter. Und da ist man eben sehr intensiv im Austausch, also jetzt nicht unbedingt jeden Tag, aber vielleicht dann schon irgendwie einmal pro Woche oder so mindestens. Und natürlich gibt es dann auch oft Fragen. Also dann rufen Autorinnen, Autoren an und haben irgendwelche Wünsche oder Fragen oder Vorschläge, was man beispielsweise, wem man das Buch noch schicken könnte von der Presse oder wie auch immer. Also da ist man sozusagen bis zum Erscheinen des Buches relativ intensiv in Kontakt und danach lässt es natürlich ein bisschen nach, beziehungsweise geht dann der Kontakt auch über auf andere Kollegen im Verlag. Also dann wird Presseabteilung letzten Endes den Kontakt mit der Autorin so ein bisschen übernehmen, weil es dann ja auch viel darum geht, Lesungen zu organisieren zum Beispiel oder eben Rezensionen auf den Weg zu bringen und so weiter. Und da bin ich selber dann nicht mehr ganz so viel mit den Autorinnen in Kontakt, aber schon auch immer mal, also eher so punktuell. Und das lässt natürlich dann immer mehr nach, je länger der Erscheinungszeitpunkt dann zurückliegt. Das ist leider so. Wir sind im Verlag immer so ein bisschen, mehr oder weniger in so einer Zeitschleuder irgendwie drin. Das heißt, man arbeitet eigentlich immer an dem Programm, das noch nicht erschienen ist. Und sobald es erschienen ist, wird es quasi verdrängt vom nächsten. Und rotiert das dann alles so ein bisschen so durch im eigenen Kopf irgendwann. Aber klar, irgendwann kommt natürlich dann auch die Autorin, die schon was veröffentlicht hat, vielleicht an und sagt, sie hätte ein neues Manuskript und sie möchte das gerne veröffentlichen. Und dann kommt man eben wieder in diesen intensiven Kontakt. Oder man trifft sich zwischendurch mal und redet darüber, was es eben so Neues gibt oder woran die Autorin gerade arbeitet oder so. Also das gibt es natürlich auch. Wobei ich auch sagen muss, also diese Zeiten, in denen so Verleger wie Siegfried Unselt oder sowas, keine Ahnung, wahrscheinlich jede Woche mit ihren Autoren essen gegangen sind, und so, das ist natürlich jetzt heutzutage alles nicht mehr so. Also ich weiß nicht, was man früher so an Zeit und Geld alles hatte, aber das hat man heutzutage leider alles nicht mehr. Insofern sieht man zum Beispiel seine Autoren dann eben auch gar nicht so häufig oder man sieht auch gar nicht alle unbedingt mal persönlich, sondern bei vielen ist es eben wirklich nur das Telefonieren, Videokonferenz, wie auch immer, je nachdem, wo die eben leben. Aber ja, manchmal machen wir auch Veranstaltungen zusammen oder so. Also dann sieht man sich schon, aber es ist nicht mehr so intensiv sozusagen mit persönlichen Begegnungen oder auch gemeinsames Lektorieren an Texten. Also das habe ich auch schon von anderen gehört, das habe ich aber tatsächlich auch noch nicht erlebt. Also dass man wirklich sich zusammen über das Manuskript beugt. Das habe ich bisher tatsächlich noch nicht gemacht, sondern eher das hin und her geschickt sozusagen mit den Autoren.
Das ist, ja, schade. Also ich finde es schön, wie scheinbar früher, das klingt so, als ob ich 80 wäre, aber wie das in anderen Zeiten, wie man sich damit auseinandergesetzt hat, welchen anderen Umgang man damals gepflegt hatte, ja, ob das vielleicht mehr Geld war oder was auch immer dafür der Grund war, warum das war. Aber eigentlich eine schöne Sache, aber schade, dass das heute nicht mehr so möglich ist. Oder halt nur mit ganz, ganz viel Aufwand.
Natürlich früher auch teilweise aus praktischen Gründen. Also da konnte man natürlich auch nicht so einfach sozusagen kommunizieren, ohne sich zu sehen. Da musste man ja dann irgendwie immer per Post und so weiter. Und da war es vielleicht dann oft wirklich am einfachsten. Man fährt einfach hin. Das hat sich ja heute einfach durch die digitalen Kommunikationswege dann verändert.
Ja, oder gut, das stell ich mir richtig aufwendig vor. Da bekommst du ein Buch zu oder ein Manuskript zugeschickt, einmalige Ausfertigung und dann lektorierst du das Ganze, schickst es hin und her, hin und her. Das ist ja ein enormer Aufwand, der da früher investiert wurde. Das ist ja. Wie ist das denn überhaupt beim Lektorieren? Wenn beispielsweise, ich hätte jetzt die Idee, ich würde ein Manuskript geschrieben und würde sagen, oh, das könnte meiner Meinung nach gut in den Dörlemann Verlag passen. Aus den und den Gründen würde das dann Ganze einschicken. Wie sehe dann so der weitere Prozess aus?
Lektoriert wird es natürlich erst, wenn es tatsächlich dann auch angenommen und unter Vertrag ist, ne? Das ist ja klar. Aber ja. Sagen wir mal, wir hätten jetzt diese Hürde quasi überwunden. Also ich hatte ja eben schon erwähnt, es ist eben tatsächlich extrem unwahrscheinlich, dass man, wenn man ein Manuskript an den Verlag schickt, dass man dann tatsächlich auch publiziert wird, weil wir eben so wahnsinnig viele Manuskripte bekommen. Und wir sind ja wirklich noch klein, also ich denke, die anderen Verlage bekommen noch viel mehr. Aber sagen wir mal, also wir hätten jetzt sozusagen das Manuskript irgendwie angenommen und wir hätten jetzt einen Vertrag gemacht. Aber das ist vielleicht auch schon interessant, ne? Also wir müssen natürlich erstmal über den Vertrag verhandeln. Okay. Also wenn du jetzt sagst, ich habe hier das tollste Buch geschrieben und der Dörlemann Verlag will das unbedingt haben, dann müssen wir natürlich erstmal über Geld reden. Also wir müssen über die Vertragskonditionen sprechen. Da ist dann natürlich auch interessant zu wissen, hast du vielleicht einen Agenten oder eine Agentin oder machst du das sozusagen selber mit der Verhandlung? Dann, wenn wir uns geeinigt haben, machen wir einen Vertrag, den unterschreiben wir natürlich dann beide. Und dann schreiben wir in den Vertrag natürlich auch einen Abgabetermin fürs Manuskript rein. Und wenn dein Manuskript dann fertig ist, schickst du es idealerweise zu dem vereinbarten Termin an den Verlag und ein halbes Jahr später. Ja, je nachdem, wann dieser Termin ist, haben wir dann zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar schon angefangen, über ein Cover nachzudenken, vielleicht aber auch noch nicht. Also das hängt immer so ein bisschen davon ab, wann dann der jeweilige Erscheinungstermin des Buches sein soll. Aber das wäre sozusagen... Ja, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Also manchmal lektoriert man erst den Text und dann später geht es erst an die Covergestaltung. Manchmal ist es aber auch andersrum, je nachdem, wie knapp eben diese Manuskriptabgabe ist. Ja, aber ich würde natürlich den lektorierten Text, wenn ich das dann einmal durchgearbeitet habe, würde ich dir das dann zurückschicken. Dann könntest du dir angucken, was ich da so gemacht habe. Ich mache das einfach in Word, meistens mit dem Änderung-Nachverfolgen-Modus. Also das heißt, ich schreibe dann alles, was ich vorschlage an Änderungen, schreibe ich einfach direkt rein, damit man dann schon sieht, wie das Endergebnis aussehen würde und mache dann manchmal an manchen Stellen auch noch Kommentare, beispielsweise, also diese Dialogstelle finde ich irgendwie nicht gut gelungen, musst du dann auch mal ran oder das hier ist vielleicht ein bisschen zu lang, etwas kürzen oder irgendwie so Sachen könnte man dann ranschreiben oder dass man irgendwas nicht verstanden hat oder so. Und dann würdest du als Autor, wenn du das bekommst, dann noch einmal alles durchgehen und sagen, okay, ich bin mit den Änderungen einverstanden oder auch nicht. Und dann änderst du vielleicht wieder was in eine andere Richtung oder sagst, nee, ich will das, wie das ursprünglich war. Und diese von dir dann sozusagen final freigegebene Version würdest du dann sozusagen an mich zurückschicken und dann gebe ich das meiner Herstellungskollegin weiter und dann wird es eben gesetzt. Also dann wird aus dem Word-Dokument wird sozusagen ein gesetztes PDF. Also da hast du dann das finale Buchlayout sozusagen schon in der Datei drin. Dann wird das nochmal an Korrekturleser geschickt und auch nochmal an dich als Autor. Da kannst du auch nochmal drauf schauen, ob da jetzt noch irgendwelche Fehler drin sind oder ob man vielleicht auf der Seite 113 noch einen Absatz mehr schreiben muss oder so. Und dann, wenn du das gemacht hast und die Korrekturleserin das auch gemacht hat, dann kommt das sozusagen alles wieder zu mir zurück und ich muss dann irgendwie diese beiden Rückmeldungen irgendwie an meine Herstellungskollegin weitergeben, die das dann irgendwie umsetzt und am Ende hat man irgendwann nach diversen Durchläufen ein finales und hoffentlich fehlerfreies PDF, in dem sozusagen das Buch in seiner endgültigen Gestalt dann schon zu sehen ist und das ist dann eben die Druckdatei, von der die Druckerei dann später drucken wird. Also das ist so ein bisschen so der Herstellungsprozess. Und okay, es gibt natürlich dann auch ein E-Book, das wird dann mit XML gemacht, also das läuft sozusagen so ein bisschen hinterher, mehr oder weniger, wenn das diese ganzen Korrekturgänge abgeschlossen sind, dann, also man bereitet sozusagen eigentlich primär erstmal die Druckvorlage vor und dann wird sozusagen als zweiter Schritt dann das E-Book dann davon abgeleitet hinterher. Weil sonst hätte man ja natürlich eine veraltete Version. Also wenn man jetzt irgendwie sagen würde, man macht die gleich von Anfang an separat, diese beiden Dateien, und dann muss man ja in allen immer alles doppelt korrigieren. Deswegen geht es eben erst ganz am Schluss. Ja.
Okay, aber auch interessant. Das heißt, wenn das Beispiel jetzt von mir, wenn ich das mal spinnen würde, du als Lektorin hast dann Anmerkungen gemacht und die kann ich tatsächlich als Autor ablehnen. Ich bin nicht zwingend daran gebunden, lektorierte Anmerkungen zu übernehmen.
Nee, also ich kann dich ja schlecht zwingen dazu und außerdem steht ja dein Name drauf. Also
stimmt.
Letzten Endes, also wenn du ein Buch veröffentlichst und am Ende ist von dem Inhalt eigentlich alles nicht von dir, sondern von deiner Lektorin, dann ist ja irgendwie auch was falsch gelaufen.
Da, stimmt. Ich habe mal tatsächlich, irgendwie bin ich vom Kopf her davon ausgegangen, dass Lektoren zwar ein Angebot machen an den Autor und die Autorin, die schreibende Person, aber man sich schon mitgehen muss, weil es halt dann, und wenn man sagt, nö, man will das nicht, dass dann auch ein Verlag auch sagen kann, ja gut, du musst schon ein bisschen mitspielen, so in Anführungszeichen.
Es kommt ein bisschen auf den Fall, also den Einzelfall wahrscheinlich drauf an. Also wenn ich jetzt einen Autor hätte, der wirklich einen völligen Haufen Chaos abgegeben hat, und ich will aber das Buch unbedingt machen, weil das vielleicht ein ganz toller Autor ist. Und der Autor weigert sich dann aber irgendwas an diesen, 3 Millionen Fehlern zu korrigieren oder sowas. Dann muss ich eben natürlich als Verlag abwägen, ist es mir die Sache wert? Denn ich werde natürlich dann jede Menge böse Rückmeldungen aus dem Buchhandel kriegen und von den Lesern und so weiter und so fort. Es ist immer letzten Endes eine Einzelfallentscheidung, ob man dann sagt, okay, wir schlucken jetzt diese Kröte und was weiß ich, nehmen dann eben die etwas merkwürdigen Kommasetzungen oder was auch immer die jeweilige Schwäche des Autors ist. Oder nicht, aber letzten Endes, also wir sind ja zwei erwachsene Personen und wir sind zwei Parteien, die einen Vertrag miteinander gemacht haben. Und letzten Endes kann natürlich jede Partei irgendwie sagen, also mir reicht's jetzt, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich ziehe jetzt hier zurück. Aber wir haben ja auch beide ein Interesse daran, dass es irgendwie zustande kommt und dass man sich einigt. Also mir ist es tatsächlich noch nie passiert, dass Autoren gesagt haben, das Lektorat war doof, das will ich jetzt gar nicht. Aber über einzelne Dinge kann man natürlich immer reden und das machen wir ja auch. Also niemand ist mit allem einverstanden, was die Lektorin vorschlägt. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen unnatürlich, wenn man nicht in manchen Stellen einfach irgendwie einen guten Grund gehabt hat, warum man das genau so gemacht hat. Und das ist letzten Endes dann immer eine Diskussionssache, ne? Also dann schaut man eben hier, okay, bei der Sache gehe ich mit, aber bei der nicht, da möchte ich gerne meine Version und am Ende kommt man dann zu einem Kompromiss.
Meistens.
Aber niemand schön. Muss alles annehmen, was die Lektoren vorschlagen. Also das ist nicht wie in der Schule, wo man dann irgendwie rausgeschmissen wird oder so.
Okay, gut. Also dann bin ich da schon mal zufrieden. Das kann ich auf meine To-Do-Liste packen. Also ein Werk für den Dörlemann Verlag vielleicht doch irgendwann vorbereiten. Wenn ihr wieder Platz habt. was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Jetzt bin ich habe ich mich selbst kaputt gelabert. Ach, genau. Wenn so ein Werk bei euch nicht gut ankommt oder also bei euch die ganzen Prozesse durchlaufen hat, ihr damit als Verlag zufrieden seid und es dann veröffentlicht wird und dann das, was ihr euch gewünscht habt, tatsächlich genauso eintrifft und auch vielleicht noch übertroffen wird und es dann, wie ich, ein Bestseller wird. Wie geht ihr im Endeffekt dann auch mit Preisen um, die dem Autor zugesprochen wird auf der einen Seite, weil der Mensch so ein tolles Buch geschrieben hat, aber ihr als Verlag das so gut auch gemacht hat? Was macht das mit einem Verlag?
Freut sich natürlich, aber ehrlich gesagt, so häufig kommt das ja auch gar nicht vor. Also das klingt jetzt so ein bisschen so, als könnten sich die Verlage vor Preisen kaum retten und wüssten gar nicht, wie sie mit denen umgehen sollen. Aber es ist eigentlich eher im Gegenteil so, dass man sich ja durchaus mehr Preise wünschen würde. Also da ist mir dann auch relativ egal, ob der Autor den Preis bekommt oder der Verlag. Also letzten Endes profitieren natürlich immer auch beide Seiten davon. Also wenn jetzt ein Autor für ein Buch einen Preis bekommt, dann wird natürlich das Buch dann auch mehr Aufmerksamkeit bekommen zum Beispiel. Also das ist auf jeden Fall immer eine gute Sache für beide Seiten.
Okay.
Und man muss ja auch sagen, dass die Preise immer wichtiger geworden sind. Also dadurch, dass es jetzt eigentlich kein ernstzunehmendes Literaturfeuilleton mehr gibt in den Medien. Also das wird ja im Moment wirklich sehr, sehr reduziert. Es ist natürlich immer schwieriger, überhaupt Aufmerksamkeit für die Bücher zu bekommen. Gleichzeitig erscheinen ja nicht weniger Bücher. Also wir haben eigentlich das Problem, dass immer mehr Bücher eigentlich ungesehen verschwinden, weil die Masse der Bücher einfach so groß ist und eigentlich kaum noch ja durch Journalismus oder wen auch immer so richtig viel Auswahl oder Auszeichnung stattfindet. Das heißt, diese Verlags- Preise, die sind natürlich dann einfach extrem wichtig, um überhaupt Aufmerksamkeit für die Bücher zu bekommen.
Okay, verstehe. Aber es ist eine traurige Tendenz, die sich da irgendwie abzeichnet.
Ja, absolut. Also ich erinnere mich, es gab vor ein paar Monaten oder so, gab es mal im Perlentaucher irgendwie so einen Beitrag, ich glaube vor einem halben Jahr oder so war das irgendwann, da haben sie dann geschrieben, heute ist tatsächlich das erste Mal, dass weder im Feuilleton der FAZ noch der Süddeutschen Zeitung noch der Zeit noch der etc. irgendwelche Buchrezensionen erschienen sind.
Puh.
Und da waren sie irgendwie selber ganz baff. Das fand ich dann schon auch ziemlich erschreckend. Also es gibt natürlich irgendwie noch Feuilletons und die machen aber mittlerweile so viele Themen, die da eigentlich nicht reingehören. Und wenn es irgendwie kulturelle Themen noch gibt, dann sind es dann, keine Ahnung, natürlich auch oft Theater, Film, Musik, die ja auch natürlich irgendwie besprochen werden wollen, Ballett, was es alles eben gibt. Also das gibt wirklich so selten überhaupt nur noch Buchbesprechungen. Und diesen sehr, sehr kleinen Kuchen müssen sich jetzt sozusagen diese gesamten Verlage mit all ihren Buchpublikationen teilen. Also das ist schon, finde ich, eine sehr bedenkliche Tendenz. Man merkt es ja jetzt auch bei zum Beispiel Rundfunk und so weiter. Das waren ja eigentlich bisher immer noch diejenigen, die relativ viel noch Bücher besprochen haben. Also Deutschlandfunk und solche Sachen. Aber selbst die sind ja jetzt offensichtlich am Überlegen, ob sie ihre Programme überarbeiten und da vielleicht dann auch ein bisschen was einsparen.
Ja, das stimmt. Das finde ich sehr, sehr, sehr traurig. Und ich vielleicht gibt es da irgendwie noch eine Kehrtwende, dass man doch einfach merkt, wie wichtig das im Endeffekt auch das zum, was das im Endeffekt auch bedeutet, was das für ein Selbstbewusstsein auch einfach darstellt. Wenn das Feuilleton, wenn sie sich einfach präsentieren, wenn sie einfach sagen, so, wir setzen uns mit einem literarischen Werk auseinander und machen dann ein bisschen mehr Werke einfach daran. Das bedeutet ja im Endeffekt auch etwas für das Werk an sich. Also ich finde es schade, wenn es gar nichts mehr gibt und wenn es auch vielleicht keine Preise mehr entsprechend geben würde, wenn das so ein bisschen für Literatur zu einem Nischenprodukt werden würde.
Also Preise gibt es eigentlich im Moment, glaube ich, schon noch relativ viele. Da ist jetzt, glaube ich, kein Mangel, aber man bekommt natürlich nicht unbedingt so häufig einen, wie man das gerne hätte. Also zum Beispiel, keine Ahnung, der Deutsche Buchpreis oder sowas, das ist natürlich irgendwie doch recht unwahrscheinlich, dass man den mal bekommt. Aber ja, also bei den Rezensionen würde ich sagen, es ist schon relativ eindeutig zu sehen, dass das einfach sehr, sehr schwindet und Es kann natürlich auch nicht so richtig aufgefangen werden durch zum Beispiel Social Media oder sowas. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele Buchblogger und so weiter, die irgendwie da wahnsinnig engagiert sind und viel machen. Das ist auch alles super, aber letzten Endes ist es nicht so richtig vergleichbar, weil es da ja auch oft gar nicht so sehr um die Inhalte geht. Also da werden ja oft irgendwie sehr viele Bücher auf einmal gezeigt oder auch nur ganz kurz angeteasert oder so. Also das ist dann schon ein bisschen was anderes, als was man eben früher mal sozusagen mehr mit Rezensionen und so hatte.
Ja, ja gut. Gibt es denn für dich als Verlegerin irgendwelche gesellschaftlichen oder literarischen Themen, die du vielleicht noch gerne mehr in der ja, im deutschsprachigen Buchmarkt wiederfinden würdest?
Aber dazu fällt mir tatsächlich nichts ein. Also ja, ich muss natürlich auch sagen, dass ich jetzt nicht alles kenne, was auf dem deutschsprachigen Buchmarkt erscheint und erschienen ist. Das ist ja einfach wahnsinnig viel. Aber ja, ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass da irgendwelche Themen eklatant fehlen. Aber vielleicht bist du da anderer Meinung.
Nee, also es gibt vieles, was vertreten ist. Ich glaube, dass auch internationalen Stimmen eine Bühne geboten wird, dass gruppenübergreifend, personengruppenübergreifend denen eine Bühne geboten wird. Also ich glaube, da versuchen viele Verlage schon allen Menschen irgendwie Rechnung zu. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Gerecht
zu werden. Und also ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr viel. Wüsste ich tatsächlich nicht, ob mir irgendetwas fehlen würde. Vielleicht, wenn man da eine andere Gruppe fragen würde, vielleicht würde die sagen, doch, die und die findet sich doch noch nicht wieder. Aber ja. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man sagt, nö, ich habe den Eindruck nicht, dass etwas fehlt. Kommen wir nochmal zu ein paar Fragen noch, die ich noch habe. Und zwar ist es so, das gibt ein Thema, was ich in jedem Gespräch eigentlich immer wieder diskutiere, weil ich einfach wichtig finde, dass darüber sehr viel gesprochen wird. Und zwar es ist das Thema generative KI. Gerade so im Literaturbetrieb wird sehr viel darüber diskutiert. Und ich habe einige Leute, die sehr, wo es eine konstruktive Diskussion drüber gibt, bei anderen ist es eine nicht so konstruktive Diskussion. Mich würde mal interessieren, welchen Standpunkt vertritt der Dörlemann Verlag?
Dörlemann Verlag hat sozusagen keinen offiziellen KI-Standpunkt, wenn man so will, sondern ich bin jetzt sozusagen hier die Privatperson, die dazu jede Menge Meinungen hat. Also ich persönlich sehe das ziemlich kritisch tatsächlich. Das ist ja in der Verlagsbranche auch nicht ganz selten. Wobei ich andererseits auch beobachtet habe, dass die Verlage ja relativ früh auch mit großer Offenheit auf das Thema KI eigentlich zugegangen sind. Also relativ früh haben sich zumindest in größeren Verlagen ja tatsächlich fast überall dann irgendwelche Arbeitsgruppen gebildet, die sich irgendwie mit KI beschäftigt haben. Oder man hat sich eben tatsächlich eine eigene Variante vom Chatbot oder sowas entwickeln lassen oder was auch immer. Also da finde ich, hat man schon sehr schön gesehen, dass die Verlagsbranche eigentlich nicht innovationsavers ist, sondern eher vielleicht manchmal sogar das Gefühl hat, sie könnte sozusagen den Anschluss verpassen und dann auch sehr sozusagen frühzeitig versucht, das zu verhindern, indem sie eben da auch viel ausprobiert. Da gab es ja auch dann auch so einige durchaus fragwürdige oder auch kontrovers diskutierte Aktionen. Also ich kann mich noch erinnern, es gab irgendwann mal einen KI-Buchtrailer zu einem Buch von Frank Schätzing. Das war dann so ein Video aus der Zeit, wo man noch oft dann sechsfingerige Menschen in Videos hatte. Und das wurde natürlich dann auch in den sozialen Medien sehr wild diskutiert. Insofern, ja, also die Verlagsbranche ist zwar bei KI kritisch, aber viele sind da, glaube ich, auch sehr begierig, das zu nutzen oder vielleicht auch nur begierig, nicht den Anschluss zu verlieren. Also das vielleicht so als Vorbemerkung. Aber gleichzeitig, also ich habe den Eindruck, dass viele bei KI nicht so genau wissen, was die eigentlich kann und was nicht. Das ist jetzt auch nicht nur auf die Verlagsbranche bezogen, sondern allgemein. Also gerade diese generativen KIs wie eben ChatGPT oder sowas, die sind ja letzten Endes Formulierungsmaschinen. Ne? Also die können ja keine Daten liefern. Aber es gibt so viele Leute, die sagen, sie benutzen KI als Recherchetool, obwohl diese Maschine ja tatsächlich eigentlich nur sozusagen nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip Worte aneinander reiht. Das heißt, die kann mir dabei helfen, Dinge zu formulieren, aber sie kann mir keine Fakten recherchieren. Und es gibt aber offensichtlich so viele Menschen, auch Menschen, die professionell eigentlich mit Sprache oder mit Inhalten arbeiten, die KI für solche Zwecke benutzen, dass ich mich dann schon immer mal ein bisschen wundere. Denn eigentlich ist das mit Sprache arbeiten ja das Einzige, was man von der KI in unserem Beruf sozusagen wirklich sinnvollerweise wollen kann. Und das ist aber gleichzeitig das, was wir eigentlich selber als Hauptmotivation haben dafür, warum wir überhaupt diesen Beruf gewählt haben. Also das ist, finde ich, passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Wenn ich Literaturwissenschaft studiere, weil ich mich für Sprache und für Literatur begeistere und dann gerne Texte schreibe und so weiter und dann im Beruf mir aber alles, was mit diesen Aufgaben zu tun hat, mir von der KI abnehmen lasse, da scheint mir irgendwie nicht so richtig logisch. Aber das ist jetzt eher so sozusagen die persönliche Geschmackssache, aber ich finde davon abgesehen auch, dass KI eben tatsächlich ein sehr ernsthaftes Urheberrechtsproblem ist und davon abgesehen auch ein sehr ernsthaftes Umweltproblem und deswegen versuche ich das tatsächlich so gut wie möglich nicht zu benutzen. Also klar, ich benutze auch mal ein Übersetzungstool, wenn ich eine Sprache verstehen muss, die ich nicht spreche, aber ich versuche eigentlich in allermeisten Fällen das irgendwie zu vermeiden, wenn es geht.
Ja, also kann mich dem tatsächlich nicht nur anschließen, dass ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass gerade in bestimmten Bereichen, wo halt, was du schon gerade drauf angeführt hast, wo Sprache der essentielle Part eigentlich ist, dafür, dass dann solche Werkzeuge angewendet, finde ich es auch ein bisschen merkwürdig, genau im kreativen Bereich, wo Leute was sich dafür entschieden haben, sie möchten gestalterisch, kreativ, künstlerisch unterwegs sein und dann nutzen sie solche Werkzeuge, die ihnen ja im Endeffekt die Arbeit abnehmen. Das finde ich auch etwas, es ist speziell. Man kann es machen.
Ja, es geht ja letzten Endes nicht darum, dass man sich nicht die Arbeit abnehmen lassen darf. Aber warum soll ich mir eigentlich den schönsten und kreativsten Teil meiner Arbeit abnehmen lassen, wenn ich dann die stupiden Arbeiten immer noch selber machen muss? Also irgendjemand hat, glaube ich, mal, ich weiß nicht, in irgendeinem Social-Media-Kanal geschrieben, wieso muss eigentlich nicht die KI irgendwie die Steuererklärungen machen und das Haus putzen, was auch immer. Und ich schreibe die Romane und male die Bilder statt umgekehrt.
Stimmt, ja, da irgendwas läuft da schief. Also da haben wir noch nicht den richtigen Weg gefunden. Ich find's schwierig, dass diese Werkzeuge mit Daten von Millionen von Schriftstellenden und Schriftstellerinnen trainiert worden sind. Diese US-Urheberrechtsthematik, die finde ich sehr, sehr schwierig und finde ich sehr problematisch, weil das wirkt dann halt sehr merkwürdig, wenn dann jemand ein Werk herausbringt oder Werk irgendwie in den Äther pustet und was in dem Stil von XYZ ist, wo die Person nie auch nur ansatzweise in dieser Art und Weise etwas geschrieben hat, finde ich schon schwierig.
Ja, und es geht ja auch letzten Endes nicht nur um Texte, sondern auch beispielsweise um Bilder. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Bilder recherchiere für ein Buchcover, dann lande ich ganz oft in Datenbanken, in denen dann neben sozusagen regulären Fotos oder Kunstwerken dann eben auch KI-Bilder sind. Die sind aber dann auch nicht so eindeutig gekennzeichnet. Das ist dann meistens nur daran erkennbar, dass eben kein Urheber daran steht. Ne? Also da bei denen, die einen Urheber haben, steht ein Name und bei den anderen steht halt einfach gar nichts. Und dann kann man sich dann eben schon denken, okay, wenn ich dieses Buch Bild jetzt als Coverbild einkaufe, dann klaue ich letzten Endes ja auch nur die Arbeit von irgendwelchen unbekannten Fotografen oder Malern oder wie auch immer, die da so verwurstet wurden. Also da haben, glaube ich, auch einige Verlage schon in der Vergangenheit mal relativ, ich weiß nicht, entweder unkritisch oder naiv oder wie auch immer, da ja schon einige Dinge ausprobiert mit Buchcovern aus KI und so weiter, aber ja, das ist irgendwie insgesamt ein sehr schwieriges Thema.
Absolut, absolut. Ist dir das eigentlich schon, oder ist dir das schon untergekommen, dass euch Manuskripte angeboten worden sind oder irgendwie auch nur eine Anfrage gestellt worden ist für ein potenzielles Manuskript und in den ersten Passagen, die du irgendwie gelesen hast, merkst du schon, ups, da stimmt irgendwas nicht. Das könnte generisch sein oder könnte KI-technisch produziert worden sein?
Also das kommt tatsächlich bei uns nicht so oft vor, weil eben ja diese ganzen Autoren, die uns ihre Manuskripte schicken, so dieses große Bedürfnis haben, sich selber auszudrücken, also wie ich ja eben schon beschrieben habe, und ihre eigene Geschichte zu erzählen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Mal das von einem KI-Tool dann nochmal redigieren oder glätten lassen, bevor sie das einreichen oder sowas. Aber das spielt jetzt eigentlich in unserem Bereich nicht so eine große Rolle. Ich glaube, das ist tatsächlich vor allem ein Thema im Sachbuchbereich und Wissenschaftsbereich. Das ist vielleicht in der Belletristik dann nicht ganz so vorherrschend.
Okay,
oder eben wiederum im Bereich Übersetzung, ne? Also da kommt es natürlich auch vor.
Ja, dann kann man nur hoffen, dass das auch weiterhin vielleicht nur ein Nischenthema sein wird, wo es dann irgendwie wo es nur aufkommt und dass dann genügend Menschen eine gewisse Sensibilität dafür haben, dass es dann nicht vielleicht herausgebracht wird und wir uns dann irgendwann in einer literarischen Welt bewegen, wo dann irgendwann AI-generierte Texte bewertet werden, rezensiert werden und gesagt werden, das ist das beste, tollste Werk überhaupt. Und wir aber alle feststellen, das kommt aus einer Maschine.
Dann lesen wir aber auch nicht mehr selbst, sondern dann liest die KI für uns, dann ist es wiederum egal.
Ja, okay, oh Gott, stelle ich mir, was für eine traurige Welt muss das denn bitte sein, wenn ich sage, boah, ich habe heute 300 Bücher gelesen. Was? So wenig nur, ich habe letztens 500 gelesen. Was, das alles von einer Maschine gemacht wird. An so eine Welt will ich nicht denken. Ich würde lieber wissen, siehst du ja vielleicht euren Verlag in 5, in 10 Jahren?
Das sind immer so diese fiesen Fragen aus
Vorstellung. Ich weiß.
Echt, ne? Wo sieht man sich in so vielen Jahren? ich hoffe, dass wir 2028 unsere 25-Jahr-Feier feiern werden, aber das ist ja nicht ganz in 5 bis 10 Jahren. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir dann immer noch Bücher machen, die wir wichtig finden und gut finden und würde vermuten, dass wir vielleicht tatsächlich innerhalb des gesamten Verlagsprogramms dann vielleicht ein bisschen die Gewichtungen dann nochmal verschieben, je nachdem, welche Bereiche eben besser funktionieren oder eben nicht funktionieren. Aber das ist ja letzten Endes immer so im Verlagswesen, dass man immer schaut, was wird gekauft, was wird nicht gekauft, was müssen wir eventuell anders machen. Aber ja, also ich würde eigentlich davon ausgehen, dass wir in 5 bis 10 Jahren noch hoffentlich da sind und dass wir immer noch gute Bücher machen. Aber warum ich das jetzt hoffe, kann ich jetzt nicht begründen.
Okay, aber wieder. Ich kann es auch nur sagen, ich hoffe es auch, weil das wäre zu schade, wenn noch mehr gute Verlage vom Antlitz der Literaturwelt verschwinden würden. Denn das hast du ja vorhin auch schon so gesagt, es gibt halt einige paar, die halt auch schon, wie ich, mit vielen, vielen Problemen zu kämpfen haben. Hoffen wir einfach mal, dass es den Dörlemann Verlag nicht trifft. Gibt es für dich aus eurem Programm ein Buch, was dich besonders begleitet hat? Wo du vielleicht auch nicht wusstest, dass es aus Dörle-Verlag gekommen ist, als du dann zugekommen bist. Oder generell, was du halt sehr, sehr besonders findest, weil es dich halt auf die eine oder andere Weise geprägt hat, unterstützt hat, emotional begleitet hat.
Mittlerweile, glaube ich, einfach schon zu viele Dörlemann-Bücher gelesen, um das so einfach zu beantworten. Ich glaube, ich würde tatsächlich das erste Dörlemann-Buch nennen, das ich überhaupt je gelesen habe. Oh. Und das dann einfach, ich glaube, so 10, 15 Jahre in meinem Regal stand, ohne dass ich irgendwie jemals geahnt hätte, dass ich bei diesem Verlag mal arbeiten würde. Das Buch Untertauchen von Lydia Tschukovskaya. Das ist eine russische Autorin, die über die Sowjetzeit geschrieben hat und darüber, wie man als Autorin in der autoritären Gesellschaft der Sowjetdiktatur überlebt hat. Und ich fand dieses Buch schon immer sehr beeindruckend und auch irgendwie sehr schön gestaltet. Also da sind wir jetzt letzten Endes wieder bei den schicken alten Leineneinwänden mit den feinen kleinen Gemälden vorne drauf. Da ist ein Bild drauf von einem See, der von Birken umstanden ist. Ja. Und ich hatte irgendwie immer dieses Buch im Regal und fand es irgendwie so besonders schön. Und jetzt arbeite ich tatsächlich in diesem Verlag und freue mich irgendwie, dass dieses Buch da schon so lange steht. Also oft ist es ja auch so, man bewirbt sich irgendwo und dann denkt man, habe ich von denen eigentlich schon mal jemals ein Buch gelesen? Oder wie auch immer. Und in dem Fall ist es natürlich dann sehr viel schöner, wenn man tatsächlich schon von Anfang an irgendwie weiß, das ist ein toller Verlag und da will ich irgendwie hin.
Schön. Ja, finde ich gut. Ich muss sagen, irgendwie klingelte bei dem Werk etwas bei mir. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie sagt mir das Werk tatsächlich etwas. Ich muss mal nochmal später in meiner Bibliothek nachgucken, ob ich das Werk auch habe. Weil das klingt sehr nach einem Werk, was ich irgendwie haben könnte. Kommen wir zu. Zwei Fragen noch. Und zwar, was machst du persönlich eigentlich als Ausgleich? Weil deine Arbeit ist ja eine sehr netzwerklastige, eine sehr Menschenarbeit, also mit sehr vielen Menschen zu tun hast, sehr kopflastig das Ganze. Wie findest du oder wie bekommst du ein bisschen Abstand? Oder brauchst du das überhaupt? Vielleicht die andere Frage.
Ich glaube, man braucht es schon. Ich bin tatsächlich auch niemand, der irgendwie gerne im Urlaub oder am Wochenende seine Arbeitsmails liest. Also ich bin tatsächlich, was das Thema angeht, ich weiß gar nicht, altmodisch oder streng. Also ich mache das schon so, dass ich morgens anfange zu arbeiten und dann arbeite ich eben bis abends und dann mache ich den Laptop zu und fertig ist bis zum nächsten Morgen und ich schaue auch nicht nochmal auf dem Handy in die Mails oder so. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also klar, man macht irgendwie mal Überstunden oder man macht mal ein Interview nach 19 Uhr oder wie auch immer, aber es ist letzten Endes von der Balance her eigentlich so, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich bin total überarbeitet oder ich kann irgendwie keine Grenze ziehen oder sowas. Und ich lese tatsächlich in meiner Freizeit auch trotzdem noch gerne Bücher. ich habe auch überhaupt tatsächlich kein Faible für Filme oder Audio oder irgendwas. Also ich bin tatsächlich so ein Buchstabenmensch. Ich lese immer Bücher, wenn ich irgendwie Medien zu mir nehmen will. Aber ich versuche schon auch jeden Tag irgendwie rauszugehen. Ich mache Sport, ich habe 2 Katzen, ich versuche auf dem Balkon irgendwie zu gärtnern und so weiter. Also ich versuche schon auch Dinge zu machen, die irgendwie nichts mit Buchstaben zu tun haben.
Schön. Ja, das ist gut. Jetzt natürlich die Frage, haben deine Katzen besonderen Namen, die sich aus literarischen Welten kommen? Oder sind das ganz schlichte Namen?
Also die sind nicht nach literarischen Figuren benannt. Nee.
Okay, na gut, schade. Hätte sein können, dass man irgendwie ganz... Es gibt ja manche Menschen, die sagen, nee, meine tierischen Mitbewohner haben ganz besondere Namen. Aber gut, kommen wir tatsächlich zur allerletzten Frage. Erst einmal, es war mir ein Fest, hat mir sehr viel Spaß bisher gemacht, vieles über den Dörlemann Verlag zu erfahren. Sehr, sehr interessant. Und zwar die letzte Frage ist die, wenn du Leuten, die noch nichts vom Dörlemann Verlag gehört haben, euren Verlag empfehlen würdest, welchen, und zwar einen einzigen Satz, welchen Satz würdest du denen dann sagen?
Ein bisschen gemein nach anderthalb
ich
Stunden.
Ich weiß, tut mir leid.
Ich versuche eigentlich meistens den Leuten in einem Satz dann zu erklären, was der Verlag macht, aber das... ist natürlich erstmal sehr allgemein, weil ich dann meistens sowas sage, wir machen Literaturklassiker und deutschsprachige Gegenwartsliteratur, aber das ist wahrscheinlich für die meisten Leute noch nicht sexy genug, dass man dann sagen würde, oh ja, ich will sofort alles von diesem Verlag lesen. Also diesen einen Zauberspruch habe ich tatsächlich noch nicht gefunden, aber wenn du ihn findest, dann sag Bescheid. Das ist für die nächste Party auf jeden Fall ein wichtiger Satz.
Ist klar, gut. Ich danke dir für deine Zeit. Es war sehr, sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß bereitet, etwas über den Dörlemann Verlag ein bisschen mehr zu erfahren.
Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die viele Zeit, die du investiert hast.
Sehr, sehr gerne. Ich wünsche dir privat, aber auch beruflich und für euren Verlag alles, alles Gute, dass es genauso kommt, wie ihr euch das wünscht und vorstellt.
Hoffen wir mal. Vielen Dank.
Gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Das war das Gespräch mit Frau Dr. Christina Müller. Sie ist die aktuelle Verlegerin des Dörlemann Verlags. Vielen Dank an dieser Stelle, dass Christina sich die Zeit für uns genommen hat, für mich genommen hat und dass wir über viele Dinge quatschen konnten. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen, denn natürlich gebührt auch der Dank an dich, dass du bis zum Ende gehört hast. Wenn du mehr solcher spannender Interviews hören möchtest, dann ist es ganz wichtig, abonniere den Podcast, bleib dran und erzähl es auch gerne weiter, denn so werden wir aufmerksamer oder so werden viele Leute auf uns aufmerksam und je mehr Leute das machen, umso mehr Möglichkeiten haben wir hier für den Podcast. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren Tag. Wir beide hören uns zum Wochenabschluss morgen, wenn du magst. Dann schauen wir nochmal, was diese Woche alles so passiert ist. Bis dann. Ciao.